SWR 2 Tandem.
Am Mikrofon ist Patrick Bartarilo. Guten Abend. Heute mit einem Mann, der leidenschaftlich gerne die deutsche Sprache unter die Lupe nimmt. Hallo und herzlich willkommen, Matthias Heine.
Guten Abend.
Herr Heine, Sie beobachten zum Beispiel gerne, wie neue Wörter in unsere Sprache hineinkommen, da hineingelangen. Was ist denn Ihr liebstes neues Wort zur Zeit? Haben Sie da eins?
Ich überlege gerade, die schönen Wörter, die mir einfallen, sind oft alle. Also doch, mir ist ein neueres Wort, was ich wirklich, ist ein bisschen ordinär, aber ich finde es super kreativ und super passend, ist das Wort Arschgeweih. Für diese Tätowierungen, die so vor 15 Jahren mal modern waren. Ich finde, das ist so ein richtig schönes, kerniges deutsches Wort, das dieses Phänomen wunderbar auf den Punkt bringt und beschreibt. Ja. Und es ist nicht schade um das ästhetische Phänomen, das damit verbunden ist, das, glaube ich, wieder ein bisschen aus der Mode gekommen ist, soweit mich meine täglichen Feldstudien nicht täuschen. Aber um das Wort ist es ein bisschen schade. Das Wort mochte ich immer sehr gerne.
Ja, gibt es denn ein Wort, das Sie so überhaupt nicht mögen, sagen wir mal, aus den letzten, also könnte die letzten Jahre oder Jahrzehnte sein? Ein Wort, an dem Sie hart tragen, das es in der deutschen Sprache ist.
Es gibt ganz wenige Sachen, die bei mir so Reflexe auslösen, aber das sind eigentlich eher so Redensarten, wenn Leute zum Bleistift sagen statt zum Beispiel und sich dann witzig finden. Das macht mich immer ein bisschen kirre. Aber ein Wort, das ich überhaupt nicht mag.
Vielleicht aus dem Wortschatz der Pandemie?
Ich meine, man hört jetzt in letzter Zeit so viel von diesem Schwurbeln. Also das ist jetzt ein Wort, das ich nicht direkt hasse, aber das ich auch ein bisschen eklig finde so. Also in seiner ganzen Aussprache. Das ist ja so ein bisschen synonym geworden für Covid-Leugner, Covidioten, was man am Anfang mal so hatte, was ja eine ganz kreative Wortschöpfung ist. Und jetzt neuerdings wird immer von Schwurblern gesprochen, wenn man so Leute bezeichnen möchte, die irgendein relativ kritisches Verhältnis mehr oder weniger zur Regierungspolitik haben. Und dieses Wort Schwurbeln, das finde ich irgendwie so ein bisschen eklig. Ich wurde aber neulich von Kollegen darauf hingewiesen, dass ich es selber auch gerne benutze. Ich bin ja Feuilletonist und wenn ich Texte beurteile, dann sage ich immer gerne, wenn ich sie loben will, das sei eben nicht nur Geschwurbel, sondern das sei ganz konkret. Also manchmal hat man offenbar schizophrene Einstellungen zu Wörtern, die man eigentlich so von der ganzen Lautgestalt so ein bisschen eklig findet.
Herr Heine, Zitat, wenn Halbstarke mit ihrer Ische stänzen, Zitat Ende, was geht da vor sich?
Ja, das ist ein Zitat aus der Jugendsprache der 50er und frühen 60er Jahre. Halbstarke deutet das ja an, das weiß ja jeder, welche Epoche damit gemeint ist. Und ich habe mich ja unter anderem auch in einem meiner Bücher mit Jugendsprache und zwar mit der Geschichte von Jugendsprachen beschäftigt. Und da kann man in der Tat bis zu 500 Jahren zurückreisen. Das älteste Relikt, das man zu fassen kriegt, ist ein Tischgespräch von Luther, in dem er auf irgendwelche Biertrinkrituale anspielt, die er vermutlich als Student betrieben hat. Und auch den entsprechenden Wortschatz gebraucht. Und das ist so ein typisches Ding aus dem Studentenleben der frühen Neuzeit, diese komplizierten Trinkrituale.
Jetzt haben Sie den ganz großen Bogen schon mal aufgemacht zu Ihrem Buch 500 Jahre Jugendsprache. Bleiben wir noch ganz kurz bei diesem Satz. Also was ist das mit diesen Halbstarken, die mit ihrer Ische stänzen? Was
passiert denn? Ach so, ich soll das noch kurz erklären. Genau.
Einmal übersetzen.
Ja. Naja, Halbstarke ist natürlich klar. Halbstarke weiß jeder, was das ist. Jugendliche, männliche meistens, die in einem bestimmten späteren Teenageralter sind und denen eine gewisse Neigung zur Kleinkriminalität und Gewalt zugetraut wird. So hat man das damals in den 50ern bezeichnet und als Phänomen bezeichnet. Und eine Ische ist eine Bezeichnung für eine Frau, also für eine junge Frau, mit der man eben zusammen ist, eine Braut oder eine Alte oder was auch immer, wie man das in solche verschiedenen Epochen genannt hatte. Und Stänzen ist eben Tanzen, Schwofen, irgendwie cool drauf sein. So, alles kann, ist, hat so ein relativ weites Wortfeld, stammt aus dieser Zeit. Die Braut spazieren führen, vorzeigen, vielleicht damals auch mit dem Motorroller rumfahren, was auch immer man damals so gemacht hat. Oder mit dem kleinen Mofa, sowas in der Art bedeutet das.
Man merkt gleich, mit der Sprache kommen auch so Bilder aus der Epoche. Ne? Also man sieht dann gleich diese Motorradrocker irgendwie oder hat auch die Filme Marlon Brando und sowas im Kopf. Sind jetzt Beispiele gewesen oder ein Beispiel aus den 1950er Jahren. Sie selbst sind Jahrgang 1961, waren also in den 70er Jahren Jugendlicher. Was Was haben Sie denn zum Beispiel gesagt, wenn Sie etwas richtig toll fanden?
Naja, stark natürlich, also oder affenstark, das war ja so der 70er Jahre Wortschatz, so ein bisschen verbinde ich das immer mit Udo Lindenberg und diesen Leuten, die damals so die Deutschrock-Szene geprägt haben. Und dann, als ich ein bisschen älter wurde, habe ich ja den Aufstieg von geil beobachten können, also wie geil dann immer bedeutsamer wurde als Jugendwort, als Ausdruck höchster Begeisterung. Das beginnt so sich durchzusetzen in den frühen 80ern. Und das habe ich noch selber miterlebt. Also es wird, das ist durchaus auch noch am Anfang so erstaunte Gesichter bei Älteren hervorrief, wenn man dieses Wort gebrauchte. Und ich finde es bis heute eigentlich auch nicht so richtig toll, wenn meine 7-jährigen Töchter das sagen.
Ja, man wechselt dann irgendwann auf die andere Seite. Ne?
Ich erinnere mich auch noch daran,
wie die Erwachsenen. Ich bin
jetzt eher der Sprachwächter.
Ja. Erst wird man komisch angeschaut und dann wird man selber zum Sprachwächter. Apropos Sprachwächter, wie ist das denn Ihrer Einschätzung nach mit dieser Jugendsprache? Ist das eine Form von Verhunzung? Also kommt da die Sprache auf den Hund oder ist es ganz im Gegenteil ein kreatives Biotop, in dem sich Sprache eigentlich immer neu erfindet und ja vielleicht sogar mal in die Literatur dann reinkommt?
Ja, historisch gesehen ist es auf jeden Fall das zweite, die optimistischere Annahme. Jugendsprache hat es, das habe ich ja schon angedeutet, in 500 Jahren immer gegeben und wahnsinnig viel aus der alten Jugendsprache ist in die Gegenwartssprache, Umgangssprache und auch in die Literatursprache eingedrungen. Man kriegt für die ersten 100 Jahre die ersten Jahrhunderte eigentlich hauptsächlich den Studentenjargon zu fassen, weil der schriftlich festgehalten wurde. Und Wörter aus der Studentensprache finden Sie eben bei Goethe, bei Heinrich Heine, bei Jean-Paul. Pech zum Beispiel, das ist ja in der Bedeutung, in der wir es heute benutzen, im Sinne von Unglück, also nicht mehr im Sinne von schwarzer Schmiere, ist es aus der Studentensprache gekommen. Und das war zu Goethes Zeit noch ziemlich neu. Und in dieser Liste wird es dann eben erläutert. Pech beziehungsweise Saupech. Sau ist so eine typische studentensprachliche Verstärkung, bedeutet eben großes Unglück. Das steht da zum Beispiel drin in dieser Liste. Und es war damals eben noch neu.
Gibt es denn bei Ihnen Wörter aus Ihrer Jugend, denen Sie so ein bisschen hinterher trauern, die für Sie so eine Lebenswelt darstellen, verkörpern?
Ja, mal vielleicht das schöne Wort Konsumtrottel. Das ist so ein typisches Wort aus den 70er Jahren, als man sehr konsumkritisch und links war und ein Konsumtrottel zu sein, war das Schlimmste, was man in meiner Klasse Leuten nachsagen konnte. Angesichts von diesem Konsumrausch, in dem meine Kinder jetzt durch soziale Medien, durch Selbstdarstellung auf Instagram, durch Influencer und so hineingezogen werden, würde ich mir manchmal eine Renaissance dieses Wortes wünschen, um denen auch ein Vokabular zu geben, mit dem sie kritische Distanz überhaupt ausdrücken können.
Es gibt Wanderungsbewegungen von Wörtern in der Zeit und es gibt sie ja auch geografisch. Mir ist zum Beispiel aufgefallen, ich als Jugendlicher in Süddeutschland, wir haben da Sätze ganz gerne mit Alter beendet und das Wort Digger, also hamburgerisch für Dicker, das war für uns ganz klar Norddeutsch. Das habe ich in Fatih Akin-Filmen aus Hamburg zum ersten Mal gehört. Wenn ich jetzt in Karlsruhe zum Beispiel Jugendlichen zuhöre, dann sagen die auch Digger zueinander. Da hat sich offenbar in Süddeutschland dieses Wort aus Norddeutschland durchgesetzt. Wie passiert das denn eigentlich? Also wie wandern Wörter innerhalb Deutschlands?
Ja, im Fall von Digger ist es sicher über die Medien. Es gab dann irgendwann ja schon mal Bausparkassenreklamen, in denen das Wort auftauchte, in die so satirisch im Jugendmilieu verortet waren und durch viele, viele andere Filme, Serien. Also das ist eben nicht mehr so wie zur Zeit der Studenten im 18. Jahrhundert, als dann ein Wortschatz tatsächlich vielleicht auch auf die Stadt und die paar hundert Studenten, die in Göttingen, Halle oder sonst wo lebten, zunächst mal beschränkt war. Wobei es damals auch schon Wanderungsbewegungen gegeben hat. Die fanden aber langsamer durch Bücher und durch echtes Wandern, dadurch, dass die Studenten die Städte gewechselt haben, statt. Heute spielen halt die Medien eine Rolle. Ein Wort, das erstmal in der Welt ist, findet sicher viel, viel schneller einen Millionen Adressaten, als das vor 30 Jahren oder gar vor 150 Jahren der Fall gewesen ist.
Herr Heine, Sie haben bald ein halbes Dutzend Bücher über Sprache geschrieben. Sprache ist auch ein Schwerpunkt Ihres Schreibens als Journalist. Sie sind zum Beispiel Feuilleton-Redakteur bei der Zeitung Die Welt. Woher kommt denn bei Ihnen eigentlich diese Faszination für das Thema Sprache?
Ja, ich komme zunächst mal aus der Literatur. Ich habe sehr früh angefangen, mich mit richtiger Literatur zu beschäftigen. Und dann bin ich im Studium eher durch einen Zufall auf diese linguistisch-sprachwissenschaftliche Seite gewechselt, weil ich damals einen faszinierenden Lehrer hatte, Helmut Henne. Ich habe in Braunschweig studiert, ist ein großer Linguist der 70er und 80er Jahre. Der hat mich dann als seinen Schüler rangezogen und ich habe dann in einem Forschungsprojekt auch schon gearbeitet, und zwar einem sprachhistorischen Wörterbuch, dem deutschen Wörterbuch von Hermann Paul. Das ist die einbändige Alternative zum Grimm, die es auch schon seit viel mehr als 100 Jahren gibt. Da war ich dann wissenschaftliche Hilfskraft und habe ganze Wörterbuchstrecken aber auch alleine verfassen dürfen. Also das N, O, R und Teile des E, das habe ich damals bearbeiten können. Ja, und dann ist mir das immer geblieben, das Interesse. Und seit 10 Jahren ungefähr, oder noch nicht ganz, beschäftige ich mich als Journalist auch wieder damit. Das hat mit diesem Internet zu tun. Irgendwann habe ich mal so eine kleine Internetkolumne angefangen, die Ein Mann, ein Wort heißt, in der ich Wörtern und ihrer Geschichte nachgegangen bin. Und dann haben wir plötzlich alle gemerkt, dass das wahnsinnig erfolgreich war und die Leute viel mehr interessiert hat als vieles andere, was ich so geschrieben habe. Und dann hat sich das so verselbstständigt. Dann kam das erste Buch, das zweite Buch und so ging es dann immer weiter.
Wenn wir nochmal einen Schritt zurückgehen in Ihrer Kindheit, gab es da auch so Momente, wo sich diese Liebe zur Sprache schon gezeigt hat? Haben Sie zum Beispiel viel gelesen?
Ich habe wahnsinnig viel gelesen, schon sehr früh. Auch wie gesagt, sehr früh mit Literatur angefangen, was man dann halt so in den 70er Jahren gelesen hat. Böll, Hesse, Die neuen Leiden des jungen W. und dergleichen. Und auch schon sehr früh dann angefangen, mich mit Klassikern zu beschäftigen, in denen ich irgendwelche Erleuchtungen gesucht habe. Ich habe dann gleichzeitig fast meine ersten Versuche mit LSD gemacht und dann den Ulysses von James Joyce gelesen. Ich habe mir davon ähnliche psychedelische Erfahrungen versprochen und beides hat mich am Anfang doch noch ein bisschen überfordert. Aber den Ulysses habe ich dann vor ein paar Jahren mal wieder gelesen. LSD nehme ich seit 40 Jahren nicht mehr. Das reichte mir damals.
Also stelle mir aber auch als doppelte Überforderung vor.
Genau, so war es auch. Ich war 18.
Deutsche Sprache hat ja auch ins Ausland gefunden. Also wenn man zum Beispiel Englisch spricht, dann merkt man, da sind irgendwie auch deutsche Wörter reingewandert. Also zum Beispiel Weltschmerz ist so ein Wort oder Kindergarten ist ein anderes Wort. Interessiert Sie das auch, wie die deutsche Sprache so in die Welt hinaus wandert?
Das ist sehr lustig, weil Sie sprechen das Thema meines nächsten Buches an, das ich gerade schreibe. Ich habe ja ein Buch über eingewanderte Wörter geschrieben, wie Sie wissen, und da lag es nahe, jetzt ein Buch über ausgewanderte Wörter zu machen. Und da sind natürlich genau solche Begriffe wie Kindergarten, ist so vielleicht das allerberühmteste Beispiel in Amerika drin, aber eben auch viele, viele Sachen, die ich jetzt gerade so finde erst. Also zum Beispiel hat auch das deutsche Kolonialreich seine Spuren hinterlassen. Also Peninsi heißt zum Beispiel Benzin auf Samoa. Und das ist ein Relikt dieser kurzen Zeit, als Samoa zum deutschen Kolonialreich gehört hat. Und eines der wenigen Wörter, die da geblieben sind, das ist ja, wie gesagt, nur sehr kurz gewesen. Aber Peninsi als Benzin, leicht verhunzt das deutsche Wort, aber es gibt keinen Zweifel daran, dass es auf dieses Wort zurückgeht. Ja. Das existiert da immer noch.
Ja, ich hab da noch andere Beispiele. Also mein Vater ist Kroate und ich fand es als Kind immer lustig, im Kroatischen oder in diesen Balkansprachen deutsche Wörter zu entdecken.
Ja,
also zum Beispiel viel, ja. Der Schraubenzieher ist ein Schraffzieger. Ein Geländer ist ein Geländer, ein Karussell ist ein Ringspiel. Und irgendwann ist mir dann klar geworden, dass das natürlich auch was mit Macht zu tun hat. Also wirklich mit der Machtpolitik, in diesem Fall der Österreich-Ungarns, also der Habsburger auf dem Balkan.
Ja.
Also zeigt da Sprache auch die hässlichen Spuren der Geschichte?
Naja, im Falle des Schraubenziehers sicher nicht, aber es ist eben so, dass zum Beispiel in vielen osteuropäischen und Sprachen auch der ganze militärische Wortschatz oder der Wortschatz, sagen wir mal, von Polizei und so lange, lange Zeit natürlich sehr von deutschen Vokabeln geprägt war. Man sortiert die jetzt mittlerweile auch ein bisschen aus, auch so im Sinne von linguistischen Autonomiebestrebungen. Im Slowenischen zum Beispiel gibt es ein eigenes Wörterbuch über deutsche Lehnwörter. Das sind Hunderte im Frühjahr gewesen. Davon sind aber nur noch sehr wenige im Gebrauch. Aber der Schraubenzieher, naja, ich trete Ihnen da hoffentlich nicht so nahe. Das ist aber auch teilweise einfach so ein kulturelles Ost-West-Gefälle. Viele Tendenzen, auch technische Tendenzen, kulturelle Tendenzen haben sich in Europa von Westen nach Osten bewegt. Die Deutschen sind immer ein bisschen später dran gewesen als die Franzosen, Engländer und Italiener. Also in der Renaissance, aber auch in der Aufklärung. Und bis es dann so über die Vermittlung, über die Zwischenstationen Deutschland, Österreich, in Polen oder in Jugoslawien im weitesten Sinne Ende angekommen ist, hat es noch mal ein bisschen länger gedauert. Und Russland zum Beispiel hat auch extrem viele deutsche Wörter aufgenommen, ohne dass es ja jemals wirklich zum deutschen Machtbereich gehört hat. Aber es ist einfach so, man hat dann bestimmte Dinge, die man importiert hat, als Gegenstände oder als Kulturtechniken mit den entsprechenden Wörtern benannt. In Russland gibt es ja das wunderbare Beispiel, dass der Friseur Parokmarcher heißt oder das Postamt heißt Potsdamt. Das sind einfach Dinge, die sind aus Westeuropa gekommen und man hat das Wort mitgebracht. Das hat nicht unbedingt was mit Macht in diesem Falle zu tun gehabt.
Sie haben ein Buch auch darüber geschrieben, welche Wörter wir von den Nazis aus der Nazizeit geerbt haben. Also wo es dann ja vielleicht wirklich um die hässlichen Spuren unserer Vergangenheit geht. Das Buch heißt Verbrannte Wörter, wo wir noch reden wie die Nazis und wo nicht. Wo reden wir denn noch wie die Nazis?
Ja, oft in ganz harmlosen Wörtern. Ich muss gleich vorab schicken, dass ich das nicht dramatisiere, aber es ist ja schon, ich finde es erstmal interessant, dass zum Beispiel Wörter wie Eintopf oder Entrümpeln auch erst in der Nazizeit so richtig in Schwung gekommen sind. Entrümpeln kommt auf mit Befehlen, die Ende der 30er Jahre erlassen wurden, die Dachböden von brennbaren Materialien zu befreien, von Zeitungen oder alten Möbeln, die man da abgestellt hatte. Das war schon eine geheime Kriegsvorbereitung. Und Eintopf wird erst im Zusammenhang mit den Eintopfsonntagen, die von der Partei verordnet wurden, richtig populär. Das gab es vereinzelt auch in der Zusammensetzung Eintopfgericht, schon in der Notküche des Ersten Weltkriegs. Aber so richtig populär wird es erst in der Nazizeit. Das fällt auch allen Zeitgenossen auf. Es wird immer mal bestritten, dass es so ist. Aber ich habe mindestens 4 Belege in meinem Buch von Zeitgenossen, die das Wort Eintopf als ein neues Wort beschreiben. Das ist so gewesen. Und betreuen ist zum Beispiel auch ein Wort, von dem ganz harmloses Wort, von dem wir nicht wissen, dass es eigentlich erst in der Nazizeit so richtig in Schwung gekommen ist. Und oder Kulturschaffende, auch ein Ausdruck, den wir heute sehr unbefangen gebrauchen. Das ist auch alles nicht schlimm. Ich sage immer, wir haben nicht so viele Rechtsradikale neuerdings, weil wir zu oft betreuen gesagt haben. Aber es schadet doch nichts, das zu wissen. Und ich finde es zunächst erstmal auch einfach nur interessant.
SWR2 Tandem, bei uns ist Matthias Heine. Er interessiert sich leidenschaftlich für die Entwicklung unserer Sprache und er ist auch selbst Journalist. Herr Heine, Sie sind Feuilleton-Redakteur bei der Zeitung Die Welt. Sprechen wir also mal darüber, wie Journalisten sprechen, beziehungsweise Journalistinnen und Journalisten, beziehungsweise JournalistInnen. Herr Heine, das mal als Überleitung zu der Frage, wie stehen Sie denn zum Gender-Sternchen?
Ja, komplizierte Frage, vermintes Terrain. Ich bin eher skeptisch und halte das alles für überflüssiges Gewese und Symbolpolitik. Ich bin eher der Meinung, dass man, wenn man zum Beispiel möchte, dass sich Mädchen unter Piloten auch Frauen vorstellen, einfach mehr Frauen in die Flugzeuge setzen müsste, dann funktioniert das nämlich ähnlich wie mit Lehrern und mit Kindergärtnern oder Krankenpflegern. Wenn meine Tochter Lehrer hört, dann denkt sie bestimmt nicht nur an Männer, obwohl das ein männliches Wort ist, das zunächst mal, das heutzutage eben im Sinne der Genderpolitik als rein männliche Bezeichnung interpretiert wird. Genauso denkt sie bei Schüler nicht an nur an Jungs, sondern sie weiß schon sofort, dass sie als Mädchen damit auch angesprochen ist. Andererseits, die Welt wird davon nicht untergehen, wenn Leute das jetzt machen und es ausprobieren und neue Formen der Sprache ausprobieren. Ich habe nur ein Problem damit, wenn es staatlich verordnet wird, wenn behördliche Zwänge Gendersprache vorschreiben, wenn Studenten gezwungen werden, Seminararbeiten in Gendersprache zu schreiben. Und ein bisschen habe ich auch ein Problem damit, wenn eine quasi halbstaatliche Organisation wie der öffentlich-rechtliche Rundfunk es vorexerziert und damit eine Sprechweise, die nicht kanonisiert ist und die von 80% der Bevölkerung nach wie vor abgelehnt wird, quasi als amtlich vorgibt. Damit habe ich ein Problem. Aber ansonsten sehe ich das relativ gelassen. Die deutsche Sprache hat schon Schlimmeres überlebt.
Welcher sprachliche Fehler im Hörfunk zum Beispiel oder auch im Print nervt Sie denn persönlich am meisten, wenn Sie drüber stolpern?
Nerven, aber was mir auffällt ist, also ja, es nervt dann schon ein bisschen, aber ohne, dass ich mich jetzt gleich zum Oberlehrer aufschieben möchte, ist die Schwierigkeit mit dem Wort Gedenken. Gedenken wird ja nun eigentlich mit dem Genitiv verbunden, ich gedenke dessen und es wird aber, das schafft heute aber kaum noch jemand. Also da gibt es alle möglichen Varianten, mal mit dem Akkusativ, mal mit dem Dativ. Das nervt mich manchmal ein bisschen, aber
also ja, sind Sie so ein Genitiv-Hinhörer? Ist ja wirklich eine, da gibt es ja gerade eine Veränderung. Also das wegen dem, wegen des, ist ja auch nochmal so eine Frage. Der Genitiv klingt einfach sehr also hochgestochen, man weiß nicht ganz, ob er das verwenden darf, das andere klingt dazu mündlich, ja. Wo würden Sie sich positionieren?
Bei wegen dem bin ich irgendwie gelassener. Das habe ich vielleicht schon zu oft gehört. Das hat sich so normalisiert. Aber wie gesagt, wenn ich irgendwo in Überschriften lese, wir gedenken dem, dann stellen sich mir manchmal noch die Nackenhaare hoch. Genauso, aber das sind halt teilweise unaufhaltsame, normale sprachliche Veränderungsprozesse. Mir stellen sich auch als Norddeutschen, der unter anderem mal auch über das Wort Tschüss geschrieben hat, auch die Nackenhaare immer noch hoch, wenn es mit zwei S geschrieben wird. Ursprünglich wurde das nämlich nur mit einem S geschrieben, weil es ursprünglich mal so über Umgangssprache aus dem Spanischen vermutlich Adios, Adies dann verkürzt wurde zu Atschüss. Alles noch mit einem S finden Sie im frühen 20. Jahrhundert noch. Und dann dringt es ja erst relativ spät in die Umgangssprache ein und dann jeweils weiter es vom Norden wegkommt und von Leuten, die vielleicht noch ein bisschen das Gefühl dafür hatten, wo das herkam, wird es immer mehr mit Doppel-S geschrieben. Ich habe mal darüber geschrieben, so einen etwas satirisch überspitzten Artikel mit der Überschrift, das schwierigste Wort der deutschen Sprache, weil das eigentlich fast immer falsch geschrieben wird. Der Duden lässt mittlerweile schon seit längerer Zeit auch die Schreibweise mit zwei S zu. Also insofern ist es nicht wirklich falsch.
Wie reagieren Sie denn auf diese Fehler? Sind Sie da so im Inneren einfach so ein kleines bisschen, ich sag mal nicht empört, aber vielleicht doch genervt? Oder sagen Sie das den Leuten? Also korrigieren Sie da zum Beispiel die Kolleginnen und Kollegen?
Manchmal korrigiere ich Kollegen und Kolleginnen, aber ich werde sowieso wegen meiner Bücher auch in der Redaktion sehr häufig erstens angesprochen und auch so ein bisschen manchmal so als der Sprachpapst bezeichnet. Der bin ich nun, weiß Gott nicht. Wer meine Kommasetzung jemals erlebt hat, der weiß, dass ich sehr weit davon entfernt bin. Und ich lehne es auch ab, so mich da als besserwisserische Instanz aufzuspielen. Aber manchmal weise ich dann schon mal darauf hin, wenn es besonders harte Knaller sind oder wenn sie in der Überschrift standen und es sich gerade ergibt und wir irgendwie eine morgendliche Blattkonferenz haben und gefragt werden, was da gerade uns aufgefallen ist, dann weise ich da schon mal darauf hin.
Also wenn der Sprachpapst zu lange hinter ihm stehen bleibt, dann weiß man, jetzt hat die Stunde geschlagen. Es wird ernst.
Ja, ja. Ja.
Gehen wir mal von den kleinen Fehlern zu den Floskeln. Das ist ja auch sowas, was einen nerven kann. Also so Phrasen, die einfach so schnell aus der Feder rutschen. Welche journalistische Floskel nervt Sie denn am meisten?
Was mich wirklich nervt, ist ein seltsames Phänomen, das nichts mit Floskeln zu tun hat. Im Online-Bereich fällt mir immer häufiger auf der Gebrauch des Wort lederns oder losgehen. Was man sehr häufig zur Dramatisierung neigenden Online-Bereich, Online-Artikel, Überschriften liest, ist so X geht auf Y los oder also Beckenbauer geht auf Rummenigge los oder Rummenigge ledert gegen Beckenbauer. Das sind so zwei Sachen, die mir in den Überschriften immer häufig auffallen. Und vor allem dieses geht auf los, da stellen Sie sich wunder was vor und dann im Zweifelsfall, um beim Beispiel Beckenbauer und Rummenigge zu bleiben, lesen Sie dann den Artikel und dann steht da irgendwie drin, dass der Beckenbauer gesagt hat, ja, vor 20 Jahren, da hat der Rummenigge ja auch mal diesen kleinen Fehler gemacht, der mir vielleicht auch passiert wäre. Und das wird dann in der Überschrift verkauft als geht auf los.
Als Keilerei quasi. Dieses Übertreiben, also zum Beispiel gibt es ja auch die Floskel von dem historischen Ereignis, wenn dann irgendwo eine Turnhalle eingeweiht wird. Ist das auch sowas, wo Sie dann sagen würden, nee, da muss man präziser sein in der Sprache?
Ja, natürlich. Genauso ist es bescheuert, wenn man irgendwas seit 3 Jahren macht und dann sagt, es gibt eine lange Tradition. Das ist ja genauso. Das sind so Dinge, die man auch als Redakteur auch immer aus schlechten Texten rausstreicht und versucht, sie auf diese Weise noch zu retten. Das nervt schon. Aber das ist eben auch die Lebendigkeit der Sprache. Also es gibt eben Leute, die achten sehr genau auf ihre Sprache und es gibt Leute, die achten weniger genau drauf. Und es ist schön, wenn man Leute dazu bringen kann, genauer hinzuschauen, wenn ich das mit meinen Büchern und anderen Beobachtungen ein bisschen geschafft habe. Aber ja, die Welt wird davon nicht untergehen und die deutsche Sprache auch nicht.
Jetzt frage ich den Sprachpapst nochmal, was ist denn bei Ihnen zuletzt korrigiert worden? Also gab es jemanden, der bei Ihnen mal hingezeigt hat und gesagt hat, da könnten Sie doch nochmal Hand anlegen und vielleicht die ein oder andere Formulierung verbessern?
Ich habe sehr lange gebraucht, um das Wort aggressiv schreiben zu lernen, richtig. Also das ist jetzt auch jetzt seit 30 Jahren kann ich es, ich bin 60. Aber so Ende meiner 20er habe ich das immer noch sehr häufig falsch geschrieben. Aber
also
ich bin
2G, da in guter Gesellschaft.
Ja, genau. Ja. Das ist sehr, das ist auch immer wieder in den Umfragen, wenn der Duden, der Online-Duden bekannt gibt, welche Wörter am häufigsten nachgeschlagen werden im Online-Duden, dann ist aggressiv auch immer wieder ganz weit vorne.
Herr Heine, Sprache entwickelt sich, Sprache kann Generationen verbinden, Sprache kann sie auch trennen. Die Ausdrücke cool oder lass uns Party machen, die verwendet inzwischen sogar meine 4-jährige Tochter mit ihren Freundinnen sehr gerne. Wie geht's Ihnen denn mit Ihren Kindern? Was sagen Sie selbst schon ungern, weil Ihre Kinder es auch sagen?
Ja, wie gesagt, cool ist so ein Ausdruck, den meine Töchter auch schon im Kindergartenalter benutzt haben. Und das hält mich aber nicht davon ab, das Wort auch noch gelegentlich zu gebrauchen. Vielleicht nicht so inflationär wie in den 80ern, als es in Mode kam. Das ist so ein 80er-Ausdruck, der auch das Selbstverständnis der damaligen Zeit, als man möglichst wenig Gefühle zeigen wollte und alle so immer so in so neonbeleuchteten Zimmern gesessen haben, die aussahen wie Kühlschränke von innen, gut auf den Punkt gebracht hat. Das hält mich aber nicht davon ab, es zu sagen. Also meine Töchter sind dann manchmal eher erstaunt, wenn ich Ausdrücke benutze oder ihnen sage, dass Ausdrücke, für den sie glauben, dass sie ganz neu sind, dass wir die auch schon benutzt haben. Chillen zum Beispiel. Ich meine, das ist schon auch in den späten 80ern aufgekommen. Und das sagt meine Teenager-Tochter, die ein bisschen älter ist, die sagt das auch gerne, wenn ich mich aufrege, chill mal. Das ist damals noch ein bisschen anders. So, diese Redensart ist damals noch nicht gebräuchlich gewesen. Aber chillen im Sinne von sich beruhigen, abschwingen nach der Party, gab es damals schon.
Ja, also bestimmte Dinge haben sich erhalten. Wo geht denn Jugendsprache hin im Moment? Gibt es da Trends? Also zum Beispiel, welchen Einfluss hat denn da die türkische und die arabische Sprache so in den letzten Jahren?
Das ist einer der beiden Megatrends in der Jugendsprache, soweit ich das bei meinen historischen Untersuchungen da beobachten konnte, dass in den letzten 2 Jahrzehnten tatsächlich auch viel migrantische Ausdrücke in die Jugendsprache gelangt sind. Babo war mal Jugendwort des Jahres, also für so einen Anführertyp. Lan, Yalla, das sind alles so aus Habibi, das sind so Ausdrücke, die alle aus migrantischen Sprachen kommen und die tatsächlich an die allgemeine Jugendsprache gelangt sind. Der andere Megatrend, den ich auch erfreulich finde, ist, dass die Jugendsprache meiner Meinung nach und meiner Beobachtung nach auch weiblicher wird. Also Jugendsprache war sehr lange ein sehr männliches Phänomen, was in den ganz alten Zeiten damit zu tun hat, dass natürlich nur Männer auf den Universitäten waren und auf den Gymnasien und dort, wo Jugendsprache dann auch in den schriftlichen Quellen zu fassen ist. Aber selbst im 20. Jahrhundert, auch in meiner Jugend, in den 70er Jahren, war sie eben eher noch so von den großmäuligen Jungs geprägt und Mädchen, spezifisch mädchenhafte Ausdrücke fallen mir da nicht sehr viele ein. Jetzt durch die neuen sozialen Medien, durch Medien wie Instagram, TikTok, die sehr weiblich geprägt sind, die wichtigsten Influencerinnen und die Personen mit den meisten Fans und Followern auf diesen Medien sind sehr häufig junge Frauen, wird sie auch weiblicher. Also vor 2 Jahren war zum Beispiel dann plötzlich mal der Ausdruck Visco Girl für so eine bestimmte Art von Selbstdarstellung auf Instagram. Ein ganz großes Thema. Alle Mädchen haben das gebraucht und es war so ein bestimmter Typus Mädchen, der damit halb ironisch und halb als Selbstbeschreibung beschrieben wurde. Und das ist ein nettes Gegengift zu diesem extrem männlichen Getue und extrem männlichen Vokabular, das beispielsweise durch die Hip-Hop-Musik und die Hip-Hop-Szene in die Jugendsprache eindringt. Also die Bitches und dieses ganze Zeug. Als Vater von 3 Töchtern schlagen meine Sympathien da eher für so Ausdrücke wie Visco Girl als für die Bitches.
Gehen wir vielleicht zum Schluss der Sendung nochmal kurz weg von der Jugendsprache hin zu einer Art von Sprache, die wir alle verwenden. Sie interessieren sich auch sehr für Tiermetaphern, also von der Eselsbrücke bis zum Affenzahn. Gibt es da denn noch etwas Neues, Schönes, Interessantes, das Ihnen so in letzter Zeit begegnet ist?
Naja, es gibt relativ neue Geschichten in diesem Bereich. Also ich hab mich auch mit einem Buch damit beschäftigt und habe am Anfang noch gedacht, dass die Tiere die ja früher in der Lebenswelt der Menschen viel präsenter waren, dass die sprachlich gar nicht mehr so produktiv sind heutzutage. Und dann haben mich aber zum Beispiel die Maus und der Bug, was ja auf Englisch Käfer heißt, eines Besseren belehrt. Das sind nur wenige Beispiele dafür, dass eben doch noch Tiere produktiv werden. Also man muss gar nichts mehr mit echten Tieren zu tun haben. Man muss nur Vorstellungen von Tieren haben und der Bug, also im Sinne von Fehler in einem Computerprogramm, ist ja vor 20 Jahren erst in die deutsche Sprache gelangt, aus dem Englischen im Zusammenhang mit diesem befürchteten Millennium-Bug oder die Maus. Also das sind so Dinge, die eigentlich erstaunlich sind, dass wir gar keine Tiere mehr brauchen,
also die Computermaus,
Tiermetaphern zu schaffen. Die Computermaus, genau, ja, genau, die natürlich. Nicht die Maus im Sinne von freundlicher Anrede einer Ische, um mal wieder die Sprache der 50er Jahre zu zitieren. Die gibt's schon lange, die gibt's schon bei Schiller. Und da redet schon sein Freund Körner seine Frau mit Maus an. Das hat schon länger gegeben. Aber die Computermaus ist ja ein mittlerweile auch schon leicht schon etabliertes, aber noch relativ neues Phänomen. Das finde ich interessant, dass das immer noch so weitergeht. Auch der Maulwurf im Sinne von Spion. Solche Sachen sind immer noch produktiv. Oder die Tigerstaaten in Asien. Ja. Und zeitweilig galt ja Irland mal als der Tigerstaat Westeuropas. Es gibt immer noch neue Tiermetaphern, auch wenn wir die Tiere gar nicht mehr so um uns herum haben.
Ja. Letzte Frage an Sie nochmal. Also wir haben gerade gehört, das Rad der Sprachkreativität dreht sich weiter. Wenn Sie denn selbst mal ein neues Wort erfinden dürften, das dann alle anderen auch benutzen müssten, hätten Sie da eine Idee? Haben Sie da was in der Schublade für einen Bereich der Welt, der noch von Ihnen benannt gehört?
Ja, es gibt ja diese Spezialwörter aus anderen Sprachen manchmal. Ich wünsche mir als Schallplattenfreund ein Wort für ein ähnlich absurdes und sehr spezialistisches Wort für dieses schöne Phänomen, wenn man eine Schallplatte aus der Hülle zieht, die Innenhülle abgestreift hat, sie auf der Hand hat und man sieht, hat sie gerade gekauft, gebraucht und man sieht, sie ist noch wunderbar, sie strahlt einen da in ganzer Schwärze an und man ist schon ziemlich sicher, sie wird auch nur wenig knistern. Diese Freude, also für solche Arten der Freude gibt es in bestimmten Sprachen ja Spezialausdrücke im Japanischen und im Finnischen. Da könnte das Deutsche sich noch ein paar mehr zulegen.
Ich habe mich jetzt erstmal gefreut, Herr Heine, dass Sie bei uns waren. Ihnen alles Gute.
Ja, danke für das Gespräch, war mir ein Vergnügen.
Das war SWR2 Tandem. Die Musik hat Tristan Reiling ausgewählt, die Redaktion hatte Fabian Elsässer, in der Technik Rudyard Hasel und mein Name ist Patrick Bertarilo.